Und jetzt in dieser Folge wollen wir uns mit der Einleitung genauer beschäftigen. Und ich lese deshalb nochmals ab Kapitel 1, Vers 2. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation geht und eine Generation kommt. Aber die Erde besteht ewig. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er. Und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse laufen in das Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Es gibt keine Erinnerung an die früheren und für die nachfolgenden, die sein werden. Für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Die These ist also Sinnlosigkeit der Sinnlosigkeiten. Das bedeutet Eitelkeit der Eitelkeiten. Und das haben wir alles schon erläutert. Und nun erklärt Salomo, warum man auf diese Idee kommt. Er sagt, hier in dieser Welt gibt es ganz viele Kreisläufe. Und es scheint so, dass alles sich an Ort dreht. Und wir wissen ja, gibt es etwas Sinnloseres als das Hamsterrad? Der Hamster, die ganze Zeit dreht das Rad. Aber was ist der Sinn? Das hat ja der Hamster gestern auch schon gemacht. Und morgen wird er das auch wieder machen. Und wenn unser Leben nichts anderes war, wenn wir da am Ende zurückblicken, als Drehen im Hamsterrad, da muss man schon sagen, und das war's jetzt. Ja, und Salomo zeigt hier auf, es gibt den Kreislauf der Generationen. Und zwar, eine Generation kommt, geht, und da kommt wieder eine Generation, aber das ist ja nicht erst in neuer Zeit so. Ja, das war eine Geschichte auch vor 2000 Jahren und vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren, immer dasselbe. Eine Generation kommt, eine Generation geht. Was ist der Sinn davon? Und wie viele Generationen sollen noch kommen? Wohin soll das führen? Es ist scheinbar wie ein Kreislauf, eben der Kreislauf der Generationen. Und dann in Vers 5 sagt er, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ja, und dann, was kommt? Ja, dann geht es wieder auf und dann geht es wieder unter. Es ist ein Kreislauf, jeden Tag. Das ist der Kreislauf des Tages. Und in Vers 6 beschreibt er den Kreislauf des Windes. Und zwar eben, der Wind geht nach Süden und dann wendet er sich wieder und geht nach Norden. Und der wendet sich und geht wieder zu seinen Wendungen zurück. Es gibt einen Kreislauf Nord-Süd auf dieser Erde beim Wind. Und das ist immer dasselbe. Ein Rad. Und mit dem Wasser ist es auch so. Auch da gibt es einen Kreislauf. Und Salomo sagt in Vers 7, alle Flüsse laufen in das Meer. Das ist uns bekannt. Alle Flüsse, alle Bäche, das Wasser geht ins Meer. Ja, und wie ist es mit dem Grundwasser? Vieles geht ja nicht über die Flüsse und die Bäche, sondern geht ins Grundwasser. Dort ist es genau dasselbe. Das Grundwasser ist auch in Bewegung und letztlich geht alles Richtung Meer. Ist auch da so. Ein Kreislauf. Also, wie er sagt, alle Flüsse laufen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Ja? Ständig war das so. Alle Flüsse weltweit bringen tagtäglich dermaßen gewaltige Mengen von Wasser ins Meer. Aber das Meer wird nicht voll. Deswegen steigt der Wasserspiegel des Meeres nicht an. Aber dann sagt Salomo, an den Ort, wohin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wieder. Es gibt einen Kreislauf des Wassers weltweit. Und dann gibt es überhaupt den Kreislauf der Dinge. Prediger 1, Vers 9. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Ja, wenn man so durch die Geschichte schaut, sieht man ständig Wiederholungen. Und alte Dinge kommen wieder auf, aber einfach als Variation, aber eigentlich ist es dasselbe, was auch schon war. Und darum in Israel, wenn man jemanden trifft auf der Straße, dann sagt man am besten Shalom, Friede, das ist der normale Gruß. Und wenn man noch etwas dazu sagen will, könnte man sagen, Machadash, was gibt's Neues? Und die Antwort ist, Ein Chadash, Tachat HaShemesh. Das ist also ganz normal in Israel, dass man die Antwort zurückbekommt, die hier geschrieben steht in 1 Vers 9. Es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Also man sagt, Machadash, was gibt's Neues? In Chadash, Tachat HaShemesh. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, und dann wäre das Gespräch eigentlich erledigt. Und so gibt es also all diese Kreisläufe und es scheint, wie wenn es effektiv letztlich alles sinnlos ist. Und da möchte ich noch eine Stelle lesen aus Jakobus 3, Vers 6. Jakobus spricht da über das Unheil der Zunge. Und in dem Zusammenhang sagt er, Vers 6, und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle angezündet wird. Der Lauf der Natur, also der Ablauf des Lebens bedeutet das, wird angezündet. Wer aber genau wissen will, was da im Hebräischen, im Griechischen steht, der ist schon erstaunt. Das Wort Lauf der Natur heißt eigentlich Trochos der Natur. Trochos tes geneseos. Und das heißt wörtlich das Rad der Schöpfung. Die Schöpfung? Ein Rad? Ja, natürlich. Es ist ja voller Kreisläufe. Wir haben 5 Kreisläufe erwähnt von Salomo, aber es gibt eigentlich noch mehr. Es gibt ja auch den Kreislauf der Sterne. Wir haben von der Sonne gesprochen. Aber es gibt ja auch den Kreislauf der Sterne. Es ist nämlich so, dass der Nachthimmel sich ja im Lauf des Jahres ständig verändert. Der Frühling-Sternenhimmel sieht nicht gleich aus wie der Sommer-Sternenhimmel. Und der wiederum nicht gleich wie der im Herbst. Und dann die Wintersternbilder, Bilder zum Beispiel typisch mit Orion und den Plejaden, speziell Orion, dann ist das auch nur für eine Zeit und dann ändert sich das wieder. Aber im Frühjahr kommen wieder die gleichen Sterne wie im vergangenen Frühjahr. Also es gibt auch da einen Kreislauf in einem Jahr. Und beim Mond ist es ja auch so, der nimmt ab, bis er Leermond ist, dann bleibt es ein bisschen dunkel und schon bald kommt der Neumond, das ist die erste Sichel, die erscheint und dann wissen wir, jetzt geht es wieder vorwärts bis zum Vollmond und dann wieder rückwärts bis zum Leermond. Jeden Monat gibt es einen Kreislauf Und das ist immer so. Und das war vor 2000 Jahren so, vor 3000 Jahren und auch vor 4000 Jahren zur Zeit von Abraham. Und da sehen wir auch so einen Kreislauf. Man fragt sich, was ist der Sinn in all dem? Und jetzt kann man auch ein bisschen nachempfinden, warum Leute in Indien auf die Idee gekommen sind, wenn wir so viele Kreisläufe in der Natur wirklich beobachten können, könnte es ja sein, dass es auch einen Kreislauf gibt, dass man stirbt, geboren wird und dann stirbt, aber dann wieder geboren wird und wieder stirbt und wieder geboren wird. Und so entstand dieser Fantasiegedanke, dass es einen Kreislauf gäbe von Geburten und Wiedergeburten. Das ist ein Irrtum. Aber das ist eine Weiterführung von tatsächlichen Kreisläufen, die da sind. Es ist so, das Wort Gottes offenbart uns das ganz klar in Hebräer 9, Vers 27. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das Wort einmal ist nicht das Wort einmal kommt dann das und das, sondern es ist ein Zahlwort. Einmal, nicht zweimal, sondern einmal zu sterben. Das ist ein göttliches Grundprinzip. Der Mensch, der natürliche Mensch, wird einmal geboren und dann wird er einmal sterben und er kommt nicht wieder. Es gibt keine Wiedergeburten. Und das ist die klare Offenbarung des Wortes Gottes. Aber in Indien hat man das so entwickelt im Rahmen des Hinduismus. Und der Buddhismus ist ja eigentlich eine Sekte, die aus dem Hinduismus herauskam. Also Buddha, er heißt eigentlich Siddhartha Gautama, der war ein Hindu und hat sich vom Hinduismus abgewendet, aber doch vieles aus dem Hinduismus übernommen für seine neue Religion. Und darum hat man eben die Reinkarnationslehre auch im Buddhismus. Und wenn man buddhistische Tempel sieht, fällt auf, gerade in Thailand habe ich das so gesehen, die Vorhofmauern um den Tempel, immer wieder ein Rad, ein Rad, ein Rad. Um zu sagen, alles ist ein Kreislauf. Und die Philosophie, die Religionsphilosophie im Hinduismus und Buddhismus besagt, es ist eigentlich etwas Sinnloses, dieses Rad. Immer dasselbe. Und tausende Male und hunderttausende Male könne man eben sterben und wiedergeboren werden, sterben und wiedergeboren werden. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Sondern das Ziel wäre, aus diesem Kreislauf, aus diesem Rad auszubrechen, um ins Nirvana zu kommen. Nirvana ist ein Sanskrit-Wort und ist eigentlich ein Partizip, das bedeutet ausgelöscht. Also ein Zustand, wo man nicht mehr sagen kann, ich existiere, sondern es ist ein Zustand des Ausgelöschtseins. Und darin suchen die Hindus den Sinn des Daseins. Aus diesem Kreislauf heraus in das Nirvana. Und das Nirvana ist nicht einfach der Himmel. Also wenn man das Evangelium in Indien verkündigt, muss man nicht denken, ja, wir sprechen über den Himmel und die himmlische Zukunft und das kennen die Hindus ja von der Idee des Nirvanas. Nein, das Nirvana ist etwas ganz anderes. Nicht wahr? Der Himmel nach der Bibel ist die höchste Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit Gott, aber man verliert die Identität nicht. Man bleibt ich. Und Gott ist nicht ein unpersönliches Wesen, wie das im Hinduismus gedacht wird, Brahma, das Göttliche. Ich sage, bewusst mit Neutrum, das Göttliche. Das wird als eine Kraft gesehen in allen Dingen. Brahma sei in der ganzen Schöpfung. Alles ist letztlich göttlich. Und das ist nicht persönlich. Ja? Und das ist etwas völlig anderes, als was das Evangelium sagt. Also, wir haben gesehen, Gott ist nicht eine unpersönliche Kraft. Und er ist der Ich Bin. Und darum hat er uns Menschen auch als Persönlichkeiten geschaffen, die sagen können, ich existiere. Und Gott möchte das nicht auslöschen. Diese Auslöschung ist eigentlich Nihilismus. Und Nihilismus ist das, dass man das Endziel im Nichts sucht. Nihil heißt auf Lateinisch nichts. Nihilismus sucht eigentlich die Lösung im Nichts, aber das ist eigentlich ganz, ganz furchtbar, was die Hindus und die Buddhisten glauben. Dass alles quasi im Nirvana, im Ausgelöschtsein endet. Und darum ist es eine wunderbare Botschaft, die wir dort bringen können, eine Botschaft der Hoffnung. Und das ist aber nicht so einfach rüberzubringen, weil zum Beispiel Buddhisten sagen, ja, aber das ist ja eigentlich etwas Furchtbares, wenn man weiter existiert. Also man muss sie sogar überzeugen, dass weiter existieren in der glückseligen Gemeinschaft mit Gott, dass das etwas Wunderbares ist. Aber sie sind so tief eigentlich in der Enttäuschung drin, dass sie denken, die Lösung wäre, wenn ich einfach ja, ausgelöscht bin, ohne Identität. Und trotzdem können sie nicht wirklich damit praktisch leben. Denn die Hindus sagen zum Beispiel, alles ist Maya. Maya heißt Einbildung. Das heißt, das gibt es gar nicht, dass ihr als Personen da seid. Und mich als Person gibt es auch nicht. Aber wir seien so in der Finsternis, dass wir das meinen. Dass ich sei und du. Das ist alles Einbildung. Und der Fortschritt in der Religion ist eben, dass man erkennt, dass das alles Einbildung ist. Aber wie geht das, wenn man heiratet als Inder? Ja, dann sagt man seiner Frau, ich liebe dich. Aber dieses Ich gibt es ja gar nicht, diese Einbildung. Und dich gibt es ja auch nicht, weil ein Du gibt es ja gar nicht. Es ist alles nur Einbildung. Und trotzdem, ich weiß das, gibt es unter den Hindus glückliche Ehen. Und eigentlich ist das Eheleben auch für einen großen Teil von Indien etwas Wertvolles. Und sie heiraten, weil sie überzeugt sind, heiraten ist richtig. Und die sind schockiert, dass sie hören in Europa, in Amerika, viele Leute, die wohnen einfach zusammen als Mann und Frau, aber die sind gar nicht verheiratet. Sie sind schockiert darüber. Und sie denken auch, es ist wichtig, dass man sich treu ist als Mann und Frau. Ja, aber die haben diese unzähligen Götter und sie kennen die Bibel nicht und trotzdem wissen sie, ein Mann und eine Frau, die müssen heiraten, um ein Leben gemeinsam zu führen. Und es ist auch wichtig, dass man treu ist. Ja? Aber eigentlich passt das ja gar nicht mit ihrer Religion zusammen. Also die Theorie der Religion passt gar nicht mit dem praktischen Leben zusammen. Und so ist das eine Zweigleisigkeit. Und man merkt das auch dann, wenn es um Sterben geht. Ich habe das immer so gemacht, wenn ich auf Reisen war. Ich habe viele Fragen gestellt. Und man muss nicht sich schämen zu fragen. Es ist nämlich ein Vorteil, wenn man fragt, dann kriegt man viele Antworten, die man sonst nie bekommen würde. Und ich habe gefragt, ja, wie ist das beim Sterben? Die wissen ja nach ihrer Religion, ich sterbe und dann gibt es wieder eine Wiedergeburt. Da ist eigentlich der Tod gar nicht so was wirklich Schlimmes. Es geht ja rüber in ein anderes Leben. Und da habe ich gelernt, ist ganz furchtbar. Die Leute weinen. Es ist furchtbar zu sterben. Im tiefsten Herzen wissen sie, dass Sterben nicht einfach so ein Übergang ist in ein neues Leben, sondern diese Angst, was kommt jetzt danach, die steckt im Menschen drin. Ja, aber eben, warum erkläre ich das alles? Um zu zeigen, Salomo hat diesen Kreislauf in der Natur beobachtet. Und diesen Kreislauf gibt es wirklich. Und wenn man die Welt einfach so sieht mit natürlichen Augen, eben Gott und sein Wort wird weggelassen. Man sieht alles nur so, wie man es sieht unter der Sonne, unter dem Himmel, auf der Erde. Dann kann man eben zum Schluss kommen, Eitelkeit der Eitelkeiten. Was ist der Sinn von diesem Rat, wenn es scheinbar so an Ort einfach dreht? Aber jetzt machen wir einen Schritt weiter. Und zwar wollen wir mal höher schauen als das, was man unter der Sonne sieht. Hesekiel konnte das. Zum Beispiel Hesekiel 1. Dieser Mann war deportiert worden von der irakischen Armee, das heißt von der babylonischen Armee, ins Zweistromland. Und man kann sagen, das war eine ganz traurige, schlimme Sache. Und dann, als er 5 Jahre später, als 30-Jähriger da am Fluss Kebar im Irak war, lesen wir in Hesekiel 1,1: Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war am Fluss Kebar, da taten sich die Himmel auf und ich sah Gesichte Gottes. Der Himmel öffnete sich und ihr bekommt eine Sicht, die über die Sonne hinausgeht. Das Weltbild des Predigers, das zu Pessimismus führt, das wird hier aufgesprengt. Und er sieht eine Vision. Und in dieser Vision, im Sturmwind, Vers 4, und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer sich ineinander schlingend und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers her strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen. Und da wird erklärt, diese 4 lebendigen Wesen haben verschiedene Gesichter. Vers 10. Und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschen Angesicht. Und rechts hatten die 4 eines Löwen Angesicht. Und links hatten die 4 eines Stieres Angesicht. Und eines Adlers Angesicht hatten die 4. Nun, lebendige Wesen, was ist das? Das wird später in Hesekiel erklärt, das sind Cherubim. Cherubim sind ganz mächtige Engel, die um den Thron Gottes her sind. Darum werden die in Kolosser 1, Vers 16 auch einfach genannt Throne. Der Herr Jesus, da wird erklärt, hat alles erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften. Und Throne, das sind diese Thronengel. Mächtige Engel, die um den Thron Gottes her sind. Und oben über diesen Cherubim sieht Ezekiel tatsächlich diesen Thron, Vers 26. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen. Oben darauf. Was sieht Hesekiel? Er sieht den Thron Gottes. Und er sieht jemand darauf wie eine Menschengestalt. Und das ist niemand anders als der Sohn Gottes im Alten Testament, der für den Menschen erträglich aus der Verborgenheit hervorkommt, und zwar in der Erscheinung wie ein Mensch. Und das sollte schon ein Hinweis sein, dass eines Tages der Sohn Gottes tatsächlich in die Welt kommen würde als wirklicher Mensch. Und Er ist auf dem Thron und dieser Thron wird getragen von 4 Cherubim-Engeln. Und das entspricht eigentlich genau dem, was man schon in der Stiftshütte hatte und dann im Salomo-Tempel. Im Allerheiligsten war nämlich die Bundes. In der Stiftshütte gab es nur diese 2 Cherubim-Gestalten über dem Deckel der Bundeslade, aber im Salomo-Tempel, da hat Salomo, das wird so beschrieben in 2. Chroniker, 2 weitere Kerube gemacht aus Olivenholz, überzogen mit Gold. Und so waren im Allerheiligsten des Salomo-Tempels in Jerusalem 4 lebendige Wesen. Und was für manche eine Überraschung sein kann, neben diesen 4 Cherubim-Gestalten, also 2 von der Bundeslade und 2 zusätzliche, gab es Räder. Räder im Allerheiligsten. Ja, so steht das in 1. Chroniker. Können wir kurz aufschlagen. Da wird alles erklärt ab Vers 11, wie David in der Tempelrolle alles genau aufgeschrieben hatte, wie Salomo schließlich den Tempel bauen sollte. Und unter den Details, die da ab Vers 11, 12, 13 und so weiter aufgelistet werden, heißt es dann schließlich in Vers 18, und für den Rauchaltar von geläutetem Gold nach dem Gewicht und das Muster oder die Vorlage des Wagens der Cherubim von Gold, welche die Flügel ausbreiten und die Lade des Bundes des Herrn überdecken. Da wird gesprochen von dem Wagen der Cherubim. Und schauen wir jetzt in Hesekiel, wo der Prophet in der Vision, also die 4 wirklichen Engel, nicht nur Darstellungen, sondern die 4 wirklichen Engel sieht, diese 4 lebendigen Wesen, die den Thron Gottes tragen. Und da heißt es in Hesekiel 1, Vers 15, und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde, neben den lebendigen Wesen, nach ihren 4 Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. Und die 4 hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren 4 Seiten hin. Und sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den 4. Das sind diese Räder. Und es ist also so, dass diese 4 Cherubim mit diesen Rädern einen Wagen bilden. Der Thron Gottes ist nicht statisch, ja? Könige in dieser Welt, die einen Thron haben, die sitzen auf dem Thron und der ist fix, ja? Aber der Thron Gottes bewegt sich. Was will das bedeuten? Das bedeutet Folgendes, dass Gott ein Gott ist, der handelt in der Geschichte. Und darum wird Gott eben genannt in Offenbarung 4 am Schluss, der da war und der da ist und der da kommt. Nicht wahr? Man würde sagen, der da war, der da ist, der da sein wird. Nein, der da war, der da ist und der da kommt. Also es ist so, dass der Gott der Bibel ist ein Gott, der aktiv in der Geschichte handelt. Und auch in der Zukunft, bei der Wiederkunft des Herrn Jesus, wird er diese Welt vollkommen umgestalten und den Lauf dieser Welt völlig auf den Kopf stellen, aber im guten Sinn. Und wird dann Gerechtigkeit in diese Welt einführen. Ja, da kommt. Und das ist eben etwas Wichtiges. Gott ist nicht einfach quasi so wie ein Zustand, sondern Gott ist ein aktiver Gott, der eingreift und handelt. Übrigens auch in unserem Leben. Manchmal muss man aber warten. Wie die Psalmisten, die sagen, bis wann, Herr? Bis wann? Oder auch Habakuk hat gefragt, bis wann? Er sieht nicht, wie Gott eingreift. Aber plötzlich kommt's. Also Gott handelt, der greift ein. Und darum ist der Thronwagen ein Wagen, der sich bewegt. Und diese Räder drehen sich nicht einfach an Ort. das ist der Ausweg. Aus diesem Dilemma, dass man das Gefühl hat, es ist alles wie ein Hamsterrad. Sinnlos und ohne Endziel. Nein. Natürlich drehen sich die Erscheinungen am Himmel, ja, astronomisch, im Jahr wieder das Gleiche, wieder das Gleiche. Sonne auf, Sonne unter, Mond wächst, nimmt ab, Mond wächst, nimmt ab. Also ein Kreislauf, aber nicht an Ort. Mit jedem Jahr kommen wir auch näher der Wiederkunft des Herrn Jesus. Es geht auf das Ziel hinzu. Und auch der Tag, wo er kommen wird, um schließlich verherrlicht zu werden in all den Seinigen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben, wie 2. Thessalonicher 1 sagt, um dann die Weltherrschaft zu übernehmen. Wir kommen ständig mit jedem Tag näher, auch dorthin. Wir kommen auch näher an den Punkt, wo es in Offenbarung 21 heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und erklärt wird, es wird keine Tränen mehr geben, kein Schmerz und kein Tod. Und so sehen wir, es gibt nicht ein Hamsterrad an Ort, sondern der Thronwagen geht vorwärts und bewegt sich auf das Ziel hin. Und das ist so wunderbar, wenn man die Bibel studiert. Es gibt eine Heilsgeschichte, die beginnt in 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber das geht über verschiedene Zeitalter hinweg, bis dahin, wo es in Offenbarung 21 heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also, es geht auf ein Ziel zu. Und die Bibel beschreibt, es gibt da verschiedene Zeitalter. Übrigens, insgesamt können wir in der Bibel genau 7 Zeitalter unterscheiden. Die beginnen immer mit einem Bundesschloss Gottes, verbunden mit Segen. Und dann gibt es einen Niedergang, der so schlimm wird, dass schließlich Gott eingreifen muss und das Zeitalter mit Gericht und Fluch beendet. Aber dann wird ein neuer Bund geschlossen. So war das mit dem Bund mit Adam, mit Segen. Aber dann kam der Sündenfall und der Niedergang bis zur Sintflut. Und dieses erste Zeitalter endet mit Gericht. Aber dann hat Gott gleich einen Bund geschlossen mit Noah. Und Noah und seine Söhne gesegnet. Und dann ging es aber wieder traurig hinunter, bis Gott schließlich eingreifen musste mit dem Gericht, der Sprachenverwirrung und der Zerstreuung der Völker. Aber gleich danach schließt Gott einen Bund mit Abraham. Und auch das beginnt mit Segen, aber es geht dann traurig runter mit dieser Familie von Abraham. Und schließlich sind die in Ägypten, fallen in Götzendienst und Gott muss eingreifen und es kommt zu dem Gericht, dass Gott die Nachkommen Abrahams in die Hand der Ägypter fallen lässt, in die Sklaverei. Aber danach wird das Volk Israel herausgeführt und Gott schließt den Bund am Sinai und so geht das konsequent durch die ganze Bibel hindurch. Es ist grandios. Geht vollkommen auf, bis schließlich der neue Bund, den Gott schließen wird, das wird der 7. Bund sein im tausendjährigen Friedensreich. Aber auch dort im tausendjährigen Reich wird es einen Niedergang geben und so endet schließlich dieses letzte 7. Zeitalter mit dem Aufstand von Gog und Magog, Offenbarung 20, der beendet wird mit Gericht, Feuer vom Himmel. Ganz konsequent geht das so durch die Heilsgeschichte hindurch. Aber jedes Zeitalter ist eine Entwicklung weiterhin zur Vollendung. Und so sehen wir, dass das Geschichtsverständnis der Bibel ist linear. Das heißt vom Anfang und es geht weiter bis zum Ziel. Und das sind wir uns ja gewohnt, auch vom Geschichtsunterricht. Ja, aber der Geschichtslehrer war völlig ungläubig. Okay, aber in Europa sind wir im Denken ganz stark geprägt worden durch die Bibel. Und das ist ein lineares Denken. Es geht vorwärts, es gibt eine Entwicklung. Und das vermisst man im Denken im Osten. In Indien, Thailand, Kambodscha, Vietnam und so weiter. Eben in all diesen Ländern mit Hinduismus und Buddhismus, da sieht man kein Ziel. Es ist alles ein Drehen an Ort. Und diese Entwicklung Das kennen die nicht. Und das hört man übrigens auch in der Musik. Ja, ich mag mich erinnern, ich habe mit Miriam eine gewisse Zeit verbracht im Norden von Thailand, in Sokotai. Und jeden Morgen sind wir mit Musik, aber laut, geweckt worden. Und richtig typische Thai-Musik. Aber das ist wie, wenn man am Ort stehen würde. Das ist genau wie ein Rad, das ewig dreht, aber keine Entwicklung hat. Ja, wäre da ein brandenburgisches Konzert gewesen. Das wäre ganz anders gewesen, auch wenn man zu früh geweckt worden ist damit. Aber da merkt man, das entwickelt sich. Und man weiß, wohin sich das entwickelt. Und man hört das. Und die Entwicklung ist auch überraschend. Nicht einfach, ja, da weiß man sowieso, was jetzt kommt. Nein. Und so ist die ganze europäische Musik eine Musik, die sich linear entwickelt. Und zwar auf ein Ziel hin. Eine Sonate. Mozart-Sonate, Beethoven-Sonate. Das ist ganz genau so linear aufgebaut. Erstes Thema, zweites Thema, dann kommt der interessanteste Teil, die Durchführung, wo die Themen verarbeitet und abgespalten und sequenziert werden und so weiter. Und dann schließlich die Reprise. Ah, jetzt kommen die Themen wieder zurück. Und dann der Schluss und die Coda. Die Vollendung. Es ist alles sich entwickelnd. Und das ist nicht etwas Selbstverständliches. Das kommt aus der Bibel. Und da sind wir also nicht gefangen in einem Rad an Ort, das so dreht. Nein, der Thronwagen Gottes geht stets vorwärts. Und wir haben gesehen, der Wagen kann in alle Richtungen fahren, aber er wendet sich nie. Das wird ganz ausdrücklich in Kapitel 1 von Hesekiel gesagt. Der Wagen wendet sich nie, sondern er kann einfach in alle Richtungen kann er vorwärts gehen. Ja? Aber man muss nie drehen. Was bedeutet das? Dass Gott nie Buße tun muss über seine Beschlüsse. Er muss nie sagen, das war eigentlich falsch. Ich muss drehen. Wir müssen das. Nicht wahr? Wir müssen sagen, oh, das war falsch. Ich muss zurück. Immer wieder. Und wenn wir das nicht tun, das ist etwas Furchtbares. Menschen, die sich nicht entschuldigen können zum Beispiel, das ist furchtbar. Die nie sagen können, es tut mir leid. Also nicht nur sorry, sondern wirklich, es tut mir leid. Und vielleicht manche Ältere unter uns kennen noch Edith Piaf, die damals in den 1960er Jahren ein Comeback hatte. Sie hat ein ganz bewegtes Leben. Sie ist ja geboren worden von Schauspieleltern in den Straßen von Paris im Winter. Auf der Straße, auf die Welt gekommen. Und dann wurde sie eine berühmte Sängerin, aber sie fiel in Drogensucht und so weiter. Und dann hörte man nichts mehr. In den 60er Jahren kam das Comeback. Aber sie sah aus wie eine alte Frau damals und von der Drogensucht gekennzeichnet. Ihre Lieder waren typischerweise sehr stark mit ihrem konkreten Leben verknüpft, also biografisch. Und da sang sie in den 60er Jahren, das hat dann Mireille Mathieu, eine andere jüngere Sängerin, hat das immer dann kopiert. Und das Typische war ja ihr R, wie sie das französische R rollte. Rien de rien, non, je ne regrette rien. Ja, nichts, nichts. Ich bereue gar nichts. Wie? Nachdem sie da wieder kommt, mit einem Leben hinter sich, das wirklich ein schweres Leben war. Mit Drogensucht. Aber da gäbe es doch so viele Dinge, um zu sagen, ja, das war falsch. Das war ein Irrweg. Und ich muss umkehren. Nichts, gar nichts. Ich bereue nichts. Das ist ja so wie der Thronwagen, der einfach vorwärts gehen kann. Ohne dass man umkehren muss. Und das ist schon schrecklich, wenn wir Menschen sagen, nichts, nichts, ich bereue nichts. Geh einfach meinen Weg weiter. Nein, wir müssen umkehren, aber Gott muss das nicht. Und die Räder Gottes gehen voran. Und wenn wir uns eben dieser Herrschaft des Herrn Jesus, des Gottes der Bibel, unterstellen, dann dürfen wir wissen, er bringt uns an das herrliche Ziel. Und wir werden das auch einmal erfahren, wenn es dann heißt, keine Schmerzen mehr, kein Tod, keine Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und nicht, wir sind dann ausgelöscht. Nein, kein Nirvana, sondern in ewiger Glückseligkeit, in der Gemeinschaft mit Gott. Darf ich kurz aufschlagen, Psalm? Psalm 5. Ja, da findet man etwas von dieser Freude. So werden sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig werden sie jubeln. Und du wirst sie beschirmen. Und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Denn du wirst den Gerechten segnen. Herr, mit Gunst wirst du ihn umgeben wie mit einem Schild. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Ewig werden sie jubeln. So führt der Thronwagen Gottes die Menschen, die ihre Schuld, alles, was sie in ihrem Leben realisiert haben, gesehen haben an Schuld, im Gebet Gott bekennen. Und nach der Verheißung von 1. Johannes 1, Vers 9, vergibt ihr dann alles, wenn wir das bereuen. Und sagen, alles, alles bereue ich. Ja, das Gegenteil von rien de rien. Alles, alles bereue ich. Und das führt so zum tiefsten Sinn. Ja, aber das kann man erst sehen, wenn der Himmel aufgeht. Ja, und das ist ein ganz anderes Weltbild als das Weltbild des Predigers. Unter der Sonne, unter dem Himmel. Und dieses Weltbild müssen wir haben. Aber eben der Prediger, der das erlebt hat, ein Leben so unter der Sonne und dabei auch verzweifelt ist, hat den Ausweg gefunden. Wie? Durch Umkehr. Salomo hat bereut. Und darum hat er diese Güte Gottes, die Gott schon Vater David verheißen hat in 2. Samuel 7, erfahren dürfen. Es gibt einen Weg zurück. Es gibt Vergebung. Und das durfte Salomo erfahren und führt eben im Kapitel 12 uns dahin, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und so dürfen wir Anteil bekommen an dieser wunderbaren Herrschaft, indem wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen, dieser fahrende Thron Gottes. Aber eben dazu muss der Himmel geöffnet werden. Also der Himmel wurde plötzlich aufgerissen damals. Eben in diesem 30. Lebensjahr von Hesekiel. Da taten sich die Himmel auf. Und das Wunderbare ist, wenn man diesem Thema nachgeht in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, noch als der Herr Jesus schon hier auf Erden war und dann zur Taufe ging des Johannes dort unten am Jordan, da heißt es auch, dass der Himmel sich öffnete. Und dann kam die Stimme aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Immer wieder wird so momentan der Himmel geöffnet. Aber es ist so wunderbar, nachdem die Bibel beschreibt in den Evangelien, wie der Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und in dem Moment, sagt uns Matthäus 27, wurde auch der Vorhang des Tempels, der ein Bild ist von der himmlischen Herrlichkeit, von dem himmlischen Tempel, der Vorhang wurde zerrissen. Um zu sagen, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Und man kann wirklich durchgehen durch die Bibel. Nach Golgatha im Neuen Testament steht der Himmel offen. steht der Himmel offen. Ich will nur ein Beispiel zeigen. Besser zwei. Ja, mit zwei Zeugen ist es noch stärker abgestützt, dass es nicht einfach so eine Fantasietheorie ist. Also, die Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7. Der Mann schaut in 7,55 zum Himmel. Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Er sagt, ich sehe den Himmel geöffnet. Nicht? Der Himmel wurde mir aufgetan. Ich sehe den Himmel geöffnet. Und das ist ein Zustand. Und jetzt Offenbarung 4. Johannes wird in den Himmel hinaufgerufen, in der Vision. Und da heißt es in Offenbarung 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Die Tür war aufgetan, nicht? Die Tür wurde geöffnet. Die war offen. Und so singen wir in einem Lied, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir haben es jetzt zu tun mit einem offenen Himmel, einem beständig offenen Himmel, für die, die ihre Schuld Gott bekennen und warten, bis die Räder des Thronwagen Gottes so weit sind, dass die Entrückung stattfinden kann und dann später die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten und noch später dann ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und zwar so wunderbar. Jetzt lese ich einen Vers, den man wahrscheinlich schon oft überlesen hat. Epheser 2. Ich weiß, es gibt ja Leute, die denken, ja, ihr mit dem Himmel, das wird dir langweilig. Die ganze Ewigkeit auf einer Wolke stehen und Posaune blasen. Aber das steht ja gar nirgends in der Bibel. Dass wir in Ewigkeit auf einer Wolke sein und Posaune blasen. Das ist menschliche Fantasie. Aber was lesen wir in Epheser 2, Vers 5? Er hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Damit, jetzt kommt's, 2 Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Wie? In den kommenden Zeitaltern. In Epheser 1, Vers 21 wird gesprochen von diesem Zeitalter, in dem wir jetzt sind. Wir sind nämlich im sechsten Zeitalter, das begonnen hatte mit dem Bund mit Zedekia. Und das zukünftige Zeitalter wird dort auch erwähnt. Und das ist das tausendjährige Reich, das beginnen wird mit dem siebten Bund, mit dem neuen Bund mit Israel. Nach Jeremia 31, 31. Ja, und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Und manche sagen, dann kommt der ewige Zustand. Ich gebe mir Mühe, das nie so zu sagen, der ewige Zustand. Denn das klingt so nach Statik, ja? Aber hier steht, dass Gott uns errettet hat, die, die an den Herrn Jesus glauben, damit er in den kommenden Zeitaltern, aber es geht weiter. Und zwar nicht einfach statisch. Es wird von einem Programm gesprochen hier. In den kommenden Zeitaltern wird er den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Gott hat ein Programm für alle Ewigkeit. Und das geht weiter. Der Thronwagen wird nicht zum Stillstand kommen. Also nie Angst haben, es könnte mal langweilig werden in der Ewigkeit. Wir werden von Staunen zu Staunen gehen. Und es wird nie enden. Nie ein Zustand ausgelöscht. Das ist die Philosophie mit dem Hamsterrad. Aber Gott hat eine wunderbare Absicht mit uns. Nur wenige Stellen in der Bibel sprechen über die Ewigkeit. Ich sage jetzt eben nicht über den ewigen Zustand, sondern über die Ewigkeit. Und da erfahren wir aber, wir werden von Staunen zu Staunen gehen. Durch die Gnade Gottes. Und das ist so etwas anderes als dieses Verzweifelte, das der Prediger uns zuerst vorstellt in der Einleitung, um dann zu zeigen in den einzelnen Aufsätzen, wie er das in der Zeit, als er so weit weg war vom Herrn, empfunden hat. Es bringt irgendwie gar nichts. Wozu? Was soll das, was ich jetzt tue? Hat doch gar keinen wirklichen Sinn. Ja, er hat ja gesagt in 2 Vers 17, da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir. Denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind und ich hasste alle meine Mühe. Sogar das, was man sich mit Mühe erarbeitet hat, er hat es gehasst. Das ist wirklich verzweifelte Hoffnungslosigkeit. Aber Gott hat uns dieses Buch geschenkt, damit Menschen, die an diesem Punkt angekommen sind, den Weg herausfinden aus dem Hamsterrad, unter die Herrschaft Gottes, dessen Räder herrlich vorwärts gehen. Gott muss nichts bereuen. Sein Ratschluss, den zieht er durch. Obwohl der Mensch verantwortlich ist, einen freien Willen hat, aber seinen Ratschluss zieht Gott durch und alle, die Erlösten, dürfen Anteil haben an der Herrlichkeit dieses Ratschlusses. Da wollen wir hier schließen für heute Nachmittag.